Gerade gehört, Cinnabar Club, Wish Him the Best, und damit hallo und herzlich willkommen auf Read the Funky License hier bei 674 FM oder als Podcast im Internet. Ich bin FC Stoffel und wie auch zuletzt angekündigt, ich habe ihn jetzt hier in der Sendung, Marco Sebastian Christ von Jummy Records. Hallo!
Hallo Stoffel, ja, schön dabei zu sein. Ja.
Genau, und das, was wir gerade gehört haben, Cinnabar Club, das ist die allerneueste Veröffentlichung. Genau, vielleicht magst du zwei, drei Sätze dazu sagen?
Ja, Machine Magic heißt die vier Titel starke EP, die ist am 1. November erschienen. Und Cinnabar Club sind aus Schottland, das ist ein Duo, kann man sagen. Und Liam und seine Frau Kathleen machen diese Songs und meine Wenigkeit hilft ihnen bei der Produktion. Und so, ja, es ist so ein bisschen so eine Dreierbande, die dahinter steckt. Und das ist jetzt die erste etwas umfangreichere Veröffentlichung. Es gab schon zwei Singles vorab im Laufe des letzten Jahres.
Genau, und wenn wir jetzt sagen, Jummy Records ist ein Netlabel und wenn ich das so richtig sehe, bist du aber auch quasi als Produzent, hast du schon auch so ein bisschen deine Finger in den ganzen Produktionen drin? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, das ergibt sich, aber auch nicht immer. Es gibt auch Produktionen, da bin ich tatsächlich außen vor. Aber ja, es hat damit zu tun, dass die Künstler, die dort veröffentlichen auf Jummy, häufig auch befreundet sind und dadurch, dass ich eben auch für andere arbeite, also am wenigsten, also ich mastere Musik, mische und wie eben gehört, auch mache auch Produktionen, da bin ich natürlich auch Ansprechpartner, auch aus dem Freundeskreis und so kommt das eben, dass ich dann hier und da eben immer auch involviert bin. Das muss aber nicht sein. Also
genau, weil, also was ich ganz sympathisch finde an dem Jumi Records ist, dass du jetzt einen relativ entspannten, sage ich jetzt mal, Ausstoß an Musik hast. Das ist jetzt nicht dieses typische Net-Audio-Label, was jede Woche irgend so einen Dub-Techno-Track raushaut, sondern, ja, du lachst, aber ich glaube, wir wissen beide,
kann das auch, ja,
was wir meinen. Also genau, also du hast schon, glaube ich, eine ganz klare Idee davon, was du veröffentlichen willst auf deinem Label und was so ein bisschen so der Sound vielleicht auch ist.
Sound, ja, vielleicht gibt es einen roten Faden so über seit, ich meine, das Label gibt es ja jetzt über 12 Jahre und da lässt sich sicherlich auch jetzt langsam der rote Faden rauslesen. Ansonsten ist es schon recht heterogen, finde ich. Also die Stile spielen eigentlich keine Rolle. Wir haben Singer-Songwriter-Sachen, wir haben jetzt Post-Rock oder hier dieses, was eben lief, Cinnabar ist Elektro. Das ist schon ganz schön kontrovers. Aber auch das ist etwas, was ich mag. Also ich persönlich höre auch all diese Arten von Musik und ich glaube, ein reines Singer-Songwriter-Label würde mich dann auch langweilen. Ich würde es, glaube ich, gar nicht schaffen, pro Woche 2 Tracks rauszubringen, weil auch gar nicht der Input da ist. Also es ist nicht so, dass ich so ein Postfach habe, was überquillt von Anfragen von Künstlern, die gerne bei Jumi veröffentlichen möchten. Das kommt vielleicht 1-2 Mal im Jahr vor, dass mich jemand anschreibt, den ich vorher noch nicht kenne. Ja, ich möchte auch, dass die Releases gut sind, also so so wie sie rüberkommen, dass die Texte in Ordnung sind, dass auch das Promo, was wir dafür machen, dass sowas findet statt bei uns, dass das ordentlich läuft, und das alles braucht viel Zeit und das würde ich nicht schaffen, so nebenbei als Hobby-Label-Betreiber.
Ah, das ist ein gutes Stichwort. Das ist nämlich auch eine Frage, die ich mir schon so intern mal so notiert hatte, nämlich ich stelle mir vor, dass das schon viel Arbeit ist, aber du hast gerade selber gesagt, du siehst es so ein bisschen als Hobby-Label-Betreiber und das ist ja was ich bei mir auch irgendwie auf dem grünen Würfel mache irgendwie. Und wie kriegst du das unter einen Hut? So, warum tust du dir das immer noch an? Und ja, genau, wie viel Zeit steckst du da rein oder wie organisierst du dich da?
Sagen wir mal, wir haben 4-5 Releases pro Jahr. Dann muss ich halt jetzt nicht alle 2-3 Wochen diesen großen das große Kreuzfahrtschiff bewegen. Aber es braucht das Webdesign, das muss gemacht werden. Die Texte müssen geschrieben werden. Manchmal kann ich das delegieren. Ich versuche immer jemanden ranzukriegen, der den Release-Text schreibt, damit ich nicht immer die Texte schreibe und das dann irgendwann sich wiederholt. Manchmal ist es der Künstler selbst, der einen Entwurf hat und manchmal gibt es einen Freund, einen Musiker, der dann das aus einem dritten Blick dann verfasst. Solche Sachen versuche ich und ansonsten, ja, Promo ist aufwendig, je nachdem, was es für ein Release ist, Creative Commons oder nicht. Also wir schreiben großen Verteiler an mit Radios und Presse für Deutschland und es gibt aber auch einen internationalen Verteiler. Und manchmal, wenn es Tonträger gibt dazu, das haben wir jetzt zuletzt bei der Platte von Dave Schöpke gemacht, dann verschicken wir auch CDs an Printmedien, die das auch gerne empfangen wollen. Und ja, das ist natürlich schon aufwendig, aber die Zeit möchte ich mir auf jeden Fall nehmen, weil das führt dazu, dass die Musik die Leute erreicht. Und das ist für mich die Hauptsache, auch das, was hinter dem Label steckt, weshalb ich mir das antue, wie du sagst. Also ich mache das natürlich auch für andere, aber die Idee bei Jumi ist, also von Anfang an, dass ich quasi, das ist wie so eine Selbsthilfegruppe. Ja? Also ein neuer Release erzeugt Aufmerksamkeit und die vorher da veröffentlicht wurden, kommen vielleicht auch noch in dieses Licht. Ja? Und so geht es halt immer weiter.
Das ist ein total interessanter Punkt. Da rennst du bei mir offene Türen ein. Und da würde ich gerne mit dir gleich noch ein bisschen länger drüber sprechen. Nämlich diese Geschichte, dass ein Label halt eben mehr ist als nur, dass da hin und wieder mal gute Musik erscheint, sondern eben, dass das Licht auch auf die anderen Künstler fällt. Aber ich würde sagen, wir hören jetzt noch mal zwei Tracks. Und zwar habe ich rausgesucht von den Shortcuts das T-Shirt-Lied und von Breakup Party Money for the People. Magst du vielleicht noch zwei Sachen kurz zu den beiden Tracks sagen?
Breakup Party und Money for the People. Dort spielt oder hat die Band, ja, gibt es wahrscheinlich nicht mehr, aber sie könnten wahrscheinlich aus dem Stegreif auf die Bühne gehen und das Album runterspielen. Davon bin ich überzeugt. Steffen Koritsch spielt dort mit und mit ihm habe ich damals 2012 das Label gegründet. Er hat mit mir das Konzept entwickelt und diese schöne Website gebaut, die zwar jetzt mittlerweile etwas angestaubt ist, aber immer noch ihren Charme hat. Ja.
Genau, und dann haben wir noch die Shortcuts. Und Shortcuts ist, wenn ich das richtig gelesen habe, auch ein Mensch, der mit dem Gameboy Sounds macht.
Ja, ich habe mal für die Musik das Genre Gameboy Boogie Woogie erfunden. Und die Shortcuts, da ist eigentlich Name Programm, die Stücke sind immer sehr kurz. Es gibt nichts, was sich wiederholt. Also kurz und bündige Tracks mit englischem und auch deutschem Gesang. Und hinter den Shortcuts steckt der Dresdner Andreas Schulze, der auch Schriftsteller ist, schon einen Kinderbuchpreis bekommen hat für eins seiner Bücher. Und wie ich finde, meistens sehr schöne Texte schreibt. Und mit ihm habe ich eine Zeit lang Musik gemacht, bis 2012. Und also live mit der Band gespielt und danach aber auch die Platten weiter produziert, als ich dann ausgestiegen war. Ja, und das T-Shirt-Lied ist auch ein Lieblingslied von mir.
Ja, das ist mir auch direkt aufgefallen beim Durchhören. Also, jetzt hier. Als zweites gleich Breakup Party mit People with Money oder Money for the People singt er. Und dann als erstes jetzt Shortcuts mit dem T-Shirt-Lied.
Eins. Stell dir vor, nur ein Shorts und T-Shirt, nur du und ich, nur wir zwei. Stell dir vor, nur wir zwei, ich in Shorts und du in meinem T-Shirt. Stell dir vor, nur 80 Freunde und nur wir zwei. Stell dir vor, nur 80 Freunde, ich in Shorts und du in meinem T-Shirt. Shouldn't have fun.
Wir hatten eben ein bisschen drüber gesprochen, dass ein Label ja mehr ist als einfach nur eine Plattform, wo man sich Musik herunterlädt. Und das ist etwas, was ich auch so ganz stark so empfinde. Wenn ich eine Band entdecke und sehe, die haben ein Label, dann gehe ich auf die Labelseite und dann klicke ich mich durch den Katalog durch. Jetzt vielleicht, wenn es die Nummer 100 ist, jetzt nicht rückwärts bis zur Nummer 1, aber ich finde schon, was du eben so schön gesagt hast, dass irgendwie das Licht von dem einen Künstler ja auch so ein bisschen auf die anderen abstrahlt, finde ich einen ganz tollen Gedanken. Und demgegenüber haben wir ja irgendwie das Versprechen mit Social Media, jeder kann alleine viral gehen und braucht ein Label nicht mehr. So. Da würde ich gerne mal deine Gedanken zuhören.
Also erstmal finde ich das toll, dass es die Möglichkeit gibt, dass man auch ohne Label es versuchen kann, dass es die technischen Möglichkeiten gibt, quasi rauszutreten und seine eigenen kreativen Arbeiten zu zeigen und vielleicht auch Leute zu erreichen, dass einfach die Technik dafür vorgesehen ist. Das demokratisiert das Kunstmachen irgendwie. Ja, aber ich sehe auch deinen Kritikpunkt, dass es natürlich, wenn das jeder macht, auch schwierig ist, dass das Licht des Einzelnen gesehen wird. Ja, und Label, da habe ich immer noch so im Kopf, das bedeutet ja eigentlich, früher war das Label, was auf der Platte draufgeklebt ist. Und da stand auch nicht in Großbuchstaben der Künstler drauf, sondern der Name des Labels. So, und du hast dann vielleicht die Platten nicht wegen der Künstler gekauft, sondern weil das Label das ist, was gerade bekannt ist. Also so ein bisschen umgekehrte Welt. Das ist natürlich heute nicht mehr so der Fall und vielleicht ist Label auch tatsächlich irgendwie ein Anachronismus geworden. Aber trotzdem, das ist ein Label steht im besten Fall für eine Marke. Wenn ich weiß, da steht Rough Trade drauf, dann weiß ich auch, was ich da finden kann. Und ja, zum Beispiel. Oder More Music oder weiß der Geier. Das sind Sachen, die haben sich vielleicht über mittlerweile Jahrzehnte einen Namen, ein Label gemacht und der steht für etwas. Und das ist natürlich auch nicht, ergibt sich nicht vielleicht aus den ersten ein, zwei Jahren, kommt ein bisschen drauf an, wie viel man vielleicht auch veröffentlicht und wahrgenommen wird, aber ich glaube, so mit einer gewissen Zeit ergibt sich das schon. Ja, das finde ich sympathisch und das ist auch so die Art und Weise, wie ich glaube, Musik veröffentlichen zu wollen.
Das ist auch etwas, was ich sofort unterschreiben würde, dass man sich halt eben schon in der Welt, wo man zwar denkt, man könnte, jeder Einzelne könnte viral gehen, aber am Ende ist es ja auch Zufall, man vielleicht doch wieder ein bisschen mehr zusammenrücken sollte und sagen sollte, wir machen was zusammen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja Jummy Records auch so ein bisschen aus so einem Freundschaftsgedanken heraus entstanden. Also ich habe gesehen, ihr habt ja von A-Records, war ja damals in der goldenen Zeit der Net-Labels, war das ja ein ganz, ganz tolles Label. Und der Christian Grasse, der hat ja auch eine tolle Sendung gehabt auf Byte FM. Der hat dieses Festival gemacht in Bralitz, wo ich auch einmal war. Und der war ja sehr, sehr umtriebig. Und wenn ich das richtig sehe, ist Jumpy Records in irgendeiner Weise auch aus diesem Gedanken so ein bisschen mit herausgekommen. Jedenfalls dieses Orchestra, diese kollektive Band, die es da immer gab, die ist ja jetzt bei dir veröffentlicht. Vielleicht kannst du da zwei, drei Sätze mal zu sagen.
Ja, also R-Records hat für mich eine große Rolle gespielt. Zum einen, weil wir mit meiner Band Neo dort unsere zweite Platte damals veröffentlicht hatten. Das war 2009. Und wir sind über diese Veröffentlichung auch mit den Leuten von R-Records, ja, es war freundschaftlich. Wir sind mit denen also freundschaftlich verbunden gewesen und dadurch, dass es auch räumlich möglich war, sind wir uns auch wirklich begegnet, was ja in Zeiten von Net-Audio oder im Net-Audio-Bereich nicht unbedingt gang und gäbe ist. Und wir haben über diesen Release hinaus auch Sachen veranstaltet. Wir haben eine Tour organisiert für die Band Neo und den Keyboard Rebel aus damals noch aus Manchester, glaube ich, die auch bei A-Records veröffentlicht haben. Also wir haben so Offline-Sachen gemacht, das, was eben auch nicht nett audiotypisch war. Wir sind quasi in die wirkliche Welt gegangen, wir haben Zuhörer getroffen bei den Konzerten und trotzdem war es nett Audio. Das war vielleicht zu dem Zeitpunkt zumindest die bekannteste das bekannteste Label, was das so betrieben hat.
Da würde ich gerne mal ganz, ganz kurz einhaken, weil das ist so ein Gedanke, den ich auch schon hatte. Man muss in diese wirkliche Welt kommen. Das hat damals, glaube ich, auch ganz gut funktioniert alles. Aber wie würdest du das heute beurteilen? Also würdest du sagen, die Leute hören Musik im Stream? Ja, so Musik findet eigentlich nur noch im Internet statt. So, wie viel Sinn macht es, da noch in eine wirkliche Welt zu gehen? Macht es Sinn, noch ein Musikmagazin irgendwie zu versuchen anzuschreiben, dass sie eine Review schreiben als Print? Ja, so macht es. Welchen Stellenwert hat das normale terrestrische Radio? Wo würdest du sagen, wo geht die Reise hin? Wie siehst du das?
Ich habe nicht so den Überblick, um zu sagen, was gerade was am besten zündet, ja, was man machen muss, um die größtmögliche Aufmerksamkeit für die Sachen zu bekommen. Und ich glaube, wir als Netlabel, wir brauchen uns auch gar nichts vorzumachen. Es ist ja auch wirklich eine Nische, die wir bedienen. Wenn ich das an den Klickszahlen sehe, sei es bei Spotify oder bei Bandcamp, das ist alles ziemlich überschaubar. Mhm. Und ich habe ja auch gesagt, ich mache Promotion, ich habe einen Verteiler von 800 Adressen, sage ich mal, so über den Daumen. Und wenn dann mal zwei, drei Sachen zurückkommen oder vielleicht mal irgendwo ein, zwei Reviews geschrieben werden, dann bin ich schon froh. Das ist eben auch nicht viel. Und auch da glaube ich, dass es früher in den goldenen Zeiten des Net Audios noch anders war, dass es auch noch viel mehr Blogger gab, die Musik, die Labels durchstöbert haben und Sachen geschrieben haben. Also es geht ja um die Musik und es geht darum, diese Musik, man findet sie persönlich gut und möchte sie teilen. So, und eben sagen, hört euch das an, das ist gut, und da muss man eben versuchen, muss man die Leute erreichen. Deswegen sind unsere Releases auch alle auf Spotify, weil da, wie du sagst, da hören die Leute die Musik. Ich kann nicht erwarten, dass jemand der ein ganz normaler Musikhörer ist, der ist teilweise schon mit Bandcamp überfordert, ja. Mhm. Weil es einfach nicht, man muss halt ein bisschen mehr klicken und es ist auch in Ordnung. Und deswegen versuche ich die Schwelle so niedrig wie möglich zu machen.
Ja, das finde ich einen sehr, sehr pragmatischen und auch sehr sympathischen Ansatz. Und da würde ich gerne noch ein bisschen länger mit dir darüber reden. Deswegen hören wir jetzt mal eben kurz in das, was wir eben kurz so angerissen haben. Und zwar vom Orchestra, den Track Premodern Toss. Das ist von dem ersten Bralitz Festival. Und dann, weil es so schön passt, von dem Keyboard Rebel hier Mike, The Cream Canteens mit dem Track Enid. Und danach geht's weiter. We're in a community. We met at university. We exhibit a diversity of musical taste. To be honest, it's hyperbole to say this is an insurgency. We won't expose the transparently human race. And we wasted all our time making sad pre-modern toss. Are we making up our mind to get lost? We are the keyboard rebel. We are the keyboard rebel. We are the key. We are the
We lack outside scrutiny. We act independently. We unbridle creativity of an unpopular kind. To be honest, it's insanity to think that a community could form around our melody, could form around our mediocre mind. Have we wasted all our time making sad pre-modern toss? Are we making up our mind to get lost? We are the keyboard rebel. We are the keyboard rebel. We are the key.
Talking, but fortune is a hostage, and I'll be not with you. Chained to a radiator, I'll never stop protecting you.
Ihr hört immer noch Read the Funky License hier auf 16.4 FM und ich habe hier Marco Sebastian Christ bei mir, den Betreiber und Inhaber und Impresario von Jummy Records. Und ja, du wolltest, glaube ich, noch einen Gedanken zu R-Records, diesem Net-Label, was so in den goldenen Zeiten des von NetAudio mal ganz groß war, äußern.
Ja, genau. In den 2000er Jahren, da habe ich NetAudio kennengelernt mit meiner Band Neo, also aus der Sicht eines Musikers. Wir haben zuerst bei Tonatom veröffentlicht, 2004, und dann später bei R-Records. Ja, und Neo ist 2009 auseinandergegangen und ich hatte dann eben auch das Bedürfnis, eine Plattform zu haben, wo ich Musik veröffentlichen kann, die mir gefällt oder die mich so umgibt, auch von Freunden, weil ich immer das Gefühl hatte, dass Musik festgehalten werden muss. Also eine Band spielt ihre Sachen und geht auseinander und dann ist die Musik plötzlich weg, weil sie es nicht aufgenommen haben. Und ja, das finde ich irgendwie schade, weil die Musik hat ja eine Kraft und also mein Bedürfnis ist, das festzuhalten. Und habe eben dann auch andere ermutigt, das zu tun. Und denn der Folgeschritt ist eben, dass man das dann natürlich auch zeigt. Und dafür braucht es eine Plattform. Und das sollte Jummy Records sein. Also ich bin als Musiker gestartet und nie wirklich Labelboss geworden und bin immer noch Musiker. So.
Diese Entscheidung zu sagen, ich gehe mit meiner Musik zu Tonatom. Ich gehe zu R-Records. Jetzt nehme ich es selber in die Hand. Da muss es doch mal einen Moment gegeben haben bei dir, wo du gedacht hast, ich unterschreibe bei Sony und werd ein Riesenstar, oder? Und dann bist aber trotzdem, oder weil es nicht geklappt hat, zu Tonatom gegangen. Und was war es aber für dich auch im Reinen damit, die Musik unter Creative Commons Lizenz zu veröffentlichen? Also was ist da in dir vorgegangen, dass du gesagt hast, ich habe da kein Problem mit Creative Commons?
Also 2004 habe ich tatsächlich Labels angeschrieben mit der ersten Neo-Veröffentlichung und also auch richtige Labels, so also in Anführungszeichen kommerzielle Labels. Und ich hatte irgendwo in der Beat, war ein Bericht über Netlabels und da war unter anderem Tonatom aufgeführt. Und die habe ich auch mit angeschrieben, ohne jetzt groß zu wissen, was Creative Commons ist. Also um gar nicht zu wissen, was es ist. Und der Matthias Reinwart, der hat geantwortet als einziger. Der hat gesagt, ja, super, das ist zwar jetzt keine typische Tonatom-Musik, aber mir gefällt das gut und wenn ihr Lust habt, können wir das machen. Und total sympathisches Feedback und wir sind bis heute noch befreundet. Wenn er in Dresden ist, sehen wir uns und haben ja auch dann auf Tonatom verschiedene Sachen noch gemacht. Ist zum Beispiel das Live-Album von Neo, das ist sowohl auf R-Records und auf Tonatom erschienen. Ja, und damals wollte ich natürlich auch gerne noch berühmt und erfolgreich werden mit der Musik und Geld verdienen. Ja, natürlich. Ich möchte immer noch, dass meine Musik wahrgenommen wird, das ist auch ein Antrieb. Aber muss jetzt nicht mehr so der große Wurf werden. Ich bin mit den Mechanismen ganz zufrieden.
Ja, das ist ganz spannend, weil die Geschichte, die kenne ich von sehr vielen anderen Musikern und MusikerInnen, die da gibt's so ein kurzes Zeitfenster, wo man denkt, ich werd Weltstar und dann kickt halt eben doch die Realität rein. Und man merkt, okay, die Musik, die ich gerade mache, die interessiert eine Menge Leute, aber nicht so viel, dass ein Major-Label sich dafür interessieren würde. So, und dann ist halt die Frage, was ist mein Plan B oder C? Ich würde mal gern wieder ein bisschen Musik spielen und Nat Labem ist auch eine Band aus Dresden, wenn ich das so richtig sehe, ne? So, ich muss sagen, diese Veröffentlichung, also In Ruhe ausrasten, ist erstmal schon ein total göttlicher Titel, ja, so.
Das ist österreichisch. Das heißt, dass man sich, also rasten, also dass man sich zur Ruhe begibt.
Ach ja, so.
Österreicher sagen das tatsächlich. Die rasten in Ruhe aus, wenn die sich mal richtig entspannen.
Okay, dann ich habe das natürlich völlig anders verstanden, aber ich glaube, das ist auch intendiert, oder nicht? Also hat das so diese Doppeldeutigkeit?
Ja, aus deutscher Sicht, also klar, für uns ist das natürlich hat das eine andere Bedeutung. Damit spielt natürlich dieser Titel. Wir haben das an die Wand gesprüht gefunden in der Stadt. Es gibt jemanden, der das hier in Dresden immer mal wieder irgendwo anbringt. Wir haben das an verschiedenen Stellen mittlerweile gefunden und dort konnten wir es fotografieren. Es gibt auch, ist mittlerweile schon überstrichen, also ist auch, das Cover ist ein schönes Zeitdokument.
Und ja, also was mich interessieren würde, die Texte, ich finde das eine irre Band, weil da Sachen zusammenkommen, die für mich irgendwie im ersten Moment nicht unbedingt zusammengehören, die aber dann doch ganz wunderbar zusammenpassen. Die Musik, also die Drumbeats sind auch so ein bisschen seltsam. Es ist alles so ein bisschen seltsam. Die Texte sind so ein bisschen seltsam. Ich weiß manchmal nicht, ist das ernst gemeint? Ist das jetzt Dada? Ist das kitschig? Also was treibt diese Band um oder wie ist diese Band entstanden? Kannst du da mal was zu erzählen?
Ja, es ist keine Band. Es ist eigentlich David Friedemann, Schlagzeuger von Neo, ein guter Freund von mir, der hat diese Stücke erfunden, damals zwischen 2010 und 2012, hat die ganz alleine gemacht und als Autodidakt am Rechner, ohne Vorerfahrung, Synthesizer bedient, Keyboard gespielt und ja, wie du schon sagst, es ist sehr rhythmisch und also alles, es kommt von der Rhythmik. Und ja, er schreibt eben auch diese ungewöhnlichen, aber schönen deutschen Texte. Und dann lagen die Sachen ungefähr knapp 10 Jahre lang brach, irgendwo auf einer alten Festplatte. Und er hat es einfach nicht weiterverfolgt. Und dann irgendwann doch den Wunsch verspürt, es fertig zu machen. Und das haben wir gemacht. Und dann hat noch die Friederike Pilz die zweite Stimme gesungen bei einigen Stücken, was ja, wo es dann vielleicht doch so ein bisschen in Richtung Band ging. Ich habe die Sachen dann produziert und so ist diese ungewöhnliche Schallplatte, nicht Schallplatte, diese ungewöhnliche Platte entstanden. Wäre schön, wenn es eine Schallplatte gäbe dazu, ja. Das wäre schön.
Ja, dann würde ich sagen, dann hören wir jetzt mal direkt ein Stück als erstes hier in Nat Labe im Hutball und danach noch von Lankro den Track Vizavona. Dazu dann später mehr.
Finden's toll.
Ja, zuletzt gehört Lanku mit dem Track Vita Vona. Vielleicht noch zwei Sätze zu Lanku. Nee, Lankru.
Lankru. Ja, Lankru ist eine Dresdner Band, ein Trio, die also auch eine gute Freunde sind von mir und ja, sozusagen aus einer großen Bandfamilie oder zu einer großen Bandfamilie gehören, die es hier in Dresden gibt, wo, also ja, man kann sagen, auch so ein Musikerkollektiv, wo die Leute in verschiedenen Bands auftauchen, immer wieder sich austauschen, die Instrumente wechseln und darüber hinaus noch einen Veranstaltungsort und einen Kulturverein betreiben. Also Lankru nennt ihre Musik Mellow Movie Music. Und das passt vielleicht ganz gut. Es hat so diesen Post-Rock-Touch, aber es könnte auch sehr gut Filmmusik sein und lange getragene, gitarrenlastige Musik, die dann irgendwann kracht und im Distortion verschmilzt.
Das ist ja eine super Überleitung zu deinem eigenen Bandprojekt, Neo. Das ist ja auch auf eine Art Gitarrenmusik, aber es ist eben auch Elektronik. So, also was treibt dich da um bei Neo?
Naja, Neo treibt mich eigentlich gar nicht mehr um, weil Neo Geschichte ist. Neo hat stattgefunden von 2003 bis 2009. Und das war eine sehr intensive Zeit, auch mit den Mitmusikern. Also David Friedemann habe ich ja schon angesprochen, Gregor Gantert, Sven Graupner und später dann auch noch Milan Greulich, der dann bei Jumi als Rokotak in Erscheinung getreten ist. Also wir haben sehr intensiv Musik gemacht, wir haben zweimal die Woche geprobt, wir haben unsere Musik selbst produziert und aufgenommen. Also es war irgendwie eine Zeit lang richtig Thema und das ist auch der Grund gewesen, weshalb dann irgendwann Schluss sein musste, weil es einfach ja, zu krass war, so. Ein Riesenzeitfresser oder dann irgendwann auch die Interessen andere wurden, dann plötzlich Kinder auf die Welt kamen und so weiter. Ja, aber Neo war schon auch musikalisch für mich sehr bedeutsam, weil dort Sachen entstanden sind, die irgendwie nachhaltig, die ich nachhaltig gut finde,
ja.
Die immer noch Kraft haben.
Wenn du jetzt, ich wusste jetzt nicht, dass ihr zweimal die Woche geprobt habt, aber wie viel davon ist im Proberaum entstanden und wie viel davon hat sich hast du dir oder wer auch immer zu Hause ausgedacht und dann den anderen gesagt, hier, so muss das gespielt werden?
Also bei vielen Stücken bin ich schon der Initiator gewesen, das ist richtig. Aber trotzdem war es so, dass wir dann im Proberaum die Sachen weiterentwickelt haben. Also es gab ein Grundgerüst, eine Grundidee, aber viele Instrumente, auch wie das Schlagzeug gespielt hat, die zweite Gitarre, sind einfach dann auch noch dazugekommen. Das war, also es gab schon auch einen kreativen Prozess als Band. Und wir haben das auch live gespielt. Wenn man die Platten so hört, denkt man vielleicht, dass das nicht so möglich ist. Glücklicherweise haben wir dann noch eine Live-Aufnahme als Veröffentlichung, wo man das dann noch nachvollziehen kann. Also es hat tatsächlich geklappt. Aber auch das war ein ganz schöner Kraftakt, jedes Mal das alles auf die Bühne zu kriegen. Und es war einfach auch anstrengend zu spielen. Also so, dass man an den Punkt kam, eine Spielfreude zu verspüren, das war dann schon eher selten, weil man sehr konzentriert sein musste.
Ja, es ist eine hochstrukturierte, durchdachte Musik, ne, die zwar ordentlich Wumms hat und auch mitreißend ist, aber ich merke beim Hören schon, dass da schon sehr viel Hirnschmalz und Gedankengänge drin stecken und man, glaube ich, sehr konzentriert sein muss, um das so live rüberzubringen.
Ja, es waren sehr viele Kabel und sehr viele Keyboards. Wir haben auch die Schlagzeuger, die haben die Instrumente gewechselt, die haben teilweise auch Keyboards gespielt, wir haben zwei Schlagzeuger gehabt. In der Anfangszeit haben wir sogar mit zwei Schlagzeugern gleichzeitig gespielt, was super ankam irgendwie, weil das ungewöhnlich war.
Aber dann, da schließt sich ja dann schon wieder ein bisschen der Kreis zu dem, was wir hier in der Sendung auch besprochen haben. Dass man irgendwann als Musiker oder Musikerin so an so einen Punkt kommt, wo man dann doch so eine, ja, irgendwie so eine Rechnung aufmacht und sagt, wie viel Zeit und Energie stecke ich eigentlich in was rein und was kriege ich dafür zurück und wie kann ich jetzt das so gestalten, dass das für mich noch irgendwie gesund ist. Und ja, wenn jetzt junge Menschen stell dir mal vor, irgendwie ein 20-Jähriger hat eine super Band und so. Was würdest du ihr raten? Ja? Also was würde man diesen Menschen mitgeben? Würde man sagen, hier, gib alles, versuch's? Oder würde man sagen, überleg doch mal, ob du es nicht DIY-mäßig mit dem Netlabel erstmal machst und dann guckst, was passiert?
Also, wir haben gesagt, NetAudio ist eine Nische, aber die Leute, die dort bei NetAudio Musik hören, die vielleicht auch gucken, was gibt's Neues, die hören sich auch Musik an.
Ja, genau.
Die sind dann eben offen für neue Sachen und dann wirst du gehört. Und vielleicht gibt's ein freies Radio, was dich dann spielt. Und das ist vielleicht jetzt nicht der große Durchbruch, aber du kriegst ein Feedback, du bist motiviert. Und im wenigsten Fall bringt es sich dazu, weiterzumachen und nicht zu sagen, keiner hört mich oder nimmt mich wahr.
Ja, unsere Zeit neigt sich jetzt hier dem Ende, hier bei Read the Funky License. Für alle HörerInnen, die ganzen Tracks, die wir hier gespielt haben, die Tracklist findet ihr auf readthefunkylicense.de. Alles unter Creative Commons Lizenz, darauf haben wir geachtet. Und ja, zum Abschluss spielen wir natürlich von Neo gleich den Track Ich Hab's. Und jemanden, den ich auch sehr, sehr spannend finde, Dave Schöpke mit seinem Projekt Feldsteck. Und vielleicht, der ist ja nicht aus Dresden. Vielleicht kannst du da noch zwei, drei Sätze kurz zu sagen.
Ja, Dave Schöpke, ich glaube, im Englischen spricht man Schöpke aus, aber die Familie hat sicherlich deutsche Wurzeln. Dave Schöpke hat mich 2018 angeschrieben, aus Milwaukee in Wisconsin stammend, und hat mich gefragt, ob Jimmy interessiert sei an seiner Musik, ob wir eine Veröffentlichung machen könnten. Und so habe ich ihn kennengelernt und seitdem ist einiges passiert auf Jimmy. Mit Dave Schöpke, es gibt verschiedene Veröffentlichungen und jetzt eben auch noch Feldsteck, ein Duo, zusammen mit dem Matt Meixner heißt er, der ist Keyboarder, und die beiden spielen Sessions im Studio, live, also improvisieren auf rudimentären Ideen und nehmen das gleich auf Band und bearbeiten das noch ein bisschen nach. Aber es sind die Stücke, die wir hören da auf der Aufnahme, das sind größtenteils, also es sind live eingespielte Sachen. Also ganz spannend.
So viel dann dazu. Also Sebastian, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast.
Vielen Dank für die Einladung und ja, wir könnten wahrscheinlich noch mehrere Stunden füllen bei diesen Themen, ja.
Genau, das dann an einem anderen Ort zu einer anderen Zeit dann. Ich freue mich, wenn ihr nächsten Monat alle wieder zuhört. Bis dahin, jetzt kommt noch von Neo Ich Hab's und dann zum Ende von Feldsteck Every Star May Be a Sun for Someone. Thank you.